Hallo Filmstarts-Fans und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Ich bin Julius und ich habe mich heute mit Pascal zusammengetan, um über den neuen DCU-Film zu sprechen. Supergirl. Hallo,
ja.
Pascal.
Hallo, hallo. Ja, ich freue mich.
Bevor wir in Supergirl eintauchen, würde mich aber mal interessieren, wie stehst du zu Superman? Meine Gedanken dazu sind ja protokolliert. Ihr habt ja bestimmt alle die Filmstartskritik gelesen. 3 Sterne gab es von mir. Da hatte ich einige Probleme mit dem Film. Grundsätzlich aber auch eben viele Highlights. Viel Licht, bisschen Schatten, würde ich mal sagen. So.
Ja, du meinst jetzt nicht grundsätzlich die Superman-Figur, sondern den James Gunn.
Genau, also den ersten DCU-Film, ja, mit dem dieses neue Universum ja zumindest im Kino offiziell begonnen hat.
Genau, ich glaube, auf das ganz Grundsätzliche können wir danach nochmal zu sprechen kommen. Ist wahrscheinlich auch eine interessante Figur, darüber zu reden. Aber ja, ich mochte den sehr gerne und ich würde sogar so weit gehen, wobei die Konkurrenz letztes Jahr, glaube ich, auch nicht so dolle war, dass es die beste Comic-Verfilmung war, die ich letztes Jahr gesehen habe.
Ja.
Okay. Ich meine, wir hatten irgendwie 3 MCU-Filme, ja, oder so. Die haben mir alle nicht gefallen.
Okay.
Ja, und ich mochte das Spielerische von Superman. Es, ja, war vor allem nach den Snyder-Verse-Filmen, die ich ja auch sehr gut, die ich ja sehr gerne mag. Du weißt es, ne?
Ja,
wir sind
auch
da ja Brüder im Geiste. ich mochte den sehr gerne. Ich habe ihn jetzt auch nochmal vor Supergirl geguckt und ich mag diesen bunten spielerischen Ansatz. Also, dass, ja, man auch wirklich auch merkt, da wird gerade ein Comic verfilmt einfach.
Genau, ganz genau. Ne? Also, ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig als Gegenentwurf zum Snyderverse davor oder zum DCEU und vor allem halt eben so als so eine wirklich richtig comichafte Comic-Verfilmung, die sich auch nicht schämt irgendwie oder das irgendwie zu verstecken versucht, hat er mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Mir war halt eben nur so ein bisschen das Problem, dass der halt zu viel auf einmal drinsteckte, zu viele Figuren, zu viel Handlungs- oder Vorbereitung und zu viel Weltaufbau,
ja,
neben diesem ganzen, neben der eigentlichen Handlung des Films.
Obwohl er ja eigentlich diese klassische Origin-Story rauslässt, ne?
Genau, und witzigerweise trotzdem sich irgendwie so ein bisschen überfrachtet anfühlt. Ich meine, ja, das wäre natürlich dann der endgültige Overkill wahrscheinlich gewesen, wenn man, ja, jetzt auch noch das alles gesehen hätte.
Ja, ja.
Was uns jetzt tatsächlich ziemlich gut zu Supergirl führt, weil für mich so ein bisschen erstmal ganz, ganz grundsätzlich vorab in gewisser Weise der komplette Gegenentwurf zu Superman. Während Superman halt eben so ein bisschen dieses Problem hatte, wie schlimm man das jetzt findet oder nicht, kommt halt eben drauf an. Aber er ist sehr voll, steckt sehr viel drin. Es ist kein Solo-Film. Supergirl tatsächlich zumindest in der Theorie ein komplett fast lupenreiner Solo-Film, in dem halt Superman mal kurz auftritt. Das ist auch kein Spoiler, das passiert direkt am Anfang, war auch schon in den Trailern. Und, ja, in dem Lobo auftritt, von James Momoa gespielt, also nach Aquaman eine weitere DC-Rolle, jetzt eine neue DC-Rolle im neuen Universum spielt. Und das war's dann aber auch schon. Ansonsten ist es halt eben wirklich ein Solo-Film. Das können wir jetzt, bevor wir gleich in die Diskussion einsteigen, noch kurz abhaken, auch auf einer bekannten Comicvorlage basiert, Supergirl, Woman of Tomorrow von Tom King, und auch im Prinzip genau dieselbe Geschichte erzählt, also es geht um ein junges Alien-Mädchen, zumindest im Sinne, dass sie von einem anderen Planeten kommt, sieht aber aus wie ein Mensch, heißt Ruthie und ihren Eltern werden von einem Fiesling namens Krem getötet. Sie bittet daraufhin oder sie sucht daraufhin verzweifelt nach jemandem, der ihr quasi bei so einer Art Rachemission, irgendwie sowas wie, ne, True Grit, so in die Richtung, helfen könnte, erntet quasi aber nur Ablehnung und selbst Supergirl möchte eigentlich nicht so richtig und lässt sich dann aber schlussendlich doch darauf ein, als hat eben der besagte Krem auch noch ihren geliebten Superhund Krypto vergiftet und ihr Raumschiff stiehlt. Ich glaube, das mit Krypto wiegt aber auf jeden Fall schwerer. Denn jetzt hat Krem das einzige Gegenmittel und es gilt quasi ein Wettlauf gegen die Uhr, um das halt eben zurückzuholen. Und das ist so ungefähr die Ausgangslage für diesen Film. Jetzt erstmal so ganz grundsätzlich, ganz kurz, ganz grober Überblick, wie hat dir Supergirl gefallen?
Ich muss, bevor wir da reingehen, vielleicht noch ganz kurz den Hinweis geben, wenn ihr im Hintergrund so ein bisschen Gepuste hört, das ist unser Ventilator, weil wir sitzen hier im Podcaststudio und es könnte ein bisschen schwitzig werden.
Bei 30 Grad draußen.
Genau, deswegen seht es uns nach, falls ihr da ab und zu mal so ein bisschen hört. Ja, wie hat mir Supergirl grundsätzlich gefallen? Also nachdem ich schon gesagt habe, dass mir Superman sehr gut gefallen hat, fand ich Supergirl erschreckend schlecht.
Okay, ja. mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich fand ihn auf jeden Fall auch schlechter als Supergirl. Ich fand Supergirl schlechter als Superman.
Ja.
Ich fand ihn aber nicht dramatisch viel schlechter. Deutlich schlechter auf jeden Fall, aber nicht so, dass es für mich da Welten dazwischen.
Mhm.
Es ist aber auf jeden Fall ein Film, der mich leider fast komplett kalt gelassen hat. Also in dem wirklich eigentlich komplett die Höhepunkte fehlen, irgendwie die großen herausragenden Szenen, die erinnerungswürdigen Szenen, über die man nachher noch diskutiert oder über die man, die einem irgendwie in Erinnerung bleiben. Und das davon hatte Superman bei aller Kritik, die ich ja auch geübt habe an dem Film, auf jeden Fall ohne Ende.
Ja.
Fantastische Action-Szenen, auch wirkliche Gänsehautmomente, wenn Superman da irgendwie zur Rettung schreitet und irgendwelche Leute aus vor herabstürzenden Wolkenkratzern rettet oder kleine Mädchen vor Gasflaschen oder so. Das hat mir auf jeden Fall auch, das hat mich nicht kalt gelassen im Kino. Und ganz im Gegenteil dazu hat eben Supergirl, der mich halt eben leider wirklich fast komplett kalt gelassen hat. Und das ja, obwohl es eigentlich wirklich quasi das das Plot-Allheilmittel überhaupt hier gibt, nämlich den sterbenden Hund. Ich meine, was mehr könnte man irgendwie eigentlich erwarten? Ich denke irgendwie mal an John Wick zum Beispiel. Ja, ne? Jeder drückt sofort John Wick die Daumen und dass er die ganze Unterwelt abmetzelt, nur weil die halt seinen Hund getötet haben.
Ja.
Und hier funktioniert es aber irgendwie nicht. Also ich war irgendwie, oder? Also hattest du jetzt besondere Wut im Bauch auf Cram wegen Krypto?
Nein, gar nicht. Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem des Films, dass einem das alles so ein bisschen egal ist irgendwie. Und wie du gerade schon angesprochen hast, also wenn ich an Superman denke, denke ich an extrem viele Szenen, die einfach bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, sowohl was die Action angeht, also dieses Riesen-Kaiju, gegen das er da in der Stadt kämpft, oder am Ende, wenn er und Lois sich küssen und dann so langsam hochschweben. Das ist ja ein total poetisches Bild.
Und die klassische Superman-Musik, die also von John Williams, ne, die hier recycelt und geremixed wird und immer wieder auch zitiert wird.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich wirklich sehr darauf verlassen haben, okay, es gibt diesen emotionalen Anker, es geht um einen Hund, da wird jeder mitfühlen. Und dann hat man halt so eine klassische, ja, wie du schon gesagt hast, True Grit-Geschichte, wo sich zwei unterschiedliche Charaktere zusammentun, um einen Wettlauf gegen die Zeit zu starten und den großen Bösewicht irgendwie in die Knie zu zwingen. Aber ich fand, dieser Film hat kein Tempo, was crazy ist bei so einer Ausgangslage, die eigentlich total auf Bewegung setzt. Diese Figuren müssen die ganze Zeit in Bewegung sein, sie müssen von A nach B, im Hintergrund tickt der Countdown. Aber dieser Film hat keine Dringlichkeit.
Und obwohl ständig sogar noch diese Uhr eingeblendet wird, ne? Nicht nur irgendeine Uhr, also Supergirl stellt sich extra so ein Timer, 3 Tage haben sie Zeit, 72 Stunden. Sie stellt sich diesen Timer und das ist nicht irgendeine Uhr, sondern es ist die Uhr, die sie von ihrem Vater quasi kurz bevor, also da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen länger aus.
Ja, hol mal aus.
Krypto, Supergirl stammt ja auch von Planeten Krypton, wo auch Superman herstammt. Eigentlich hat sie tatsächlich hat ihre Familie die Zerstörung von Krypton, die Vernichtung von Krypton überlebt in einer kleinen Super-Schutzschild-Blasen-Stadt, Argo. Dann ging es allerdings da auch relativ schnell den Berg unter und auch wenn Supergirl selber die Zerstörung von Krypton nicht mit angesehen musste, musste sie tatsächlich halt eben dieses langsame Dahinsiechen der wenigen Überlebenden in dieser Blasenstadt halt eben miterleben und das hat sie natürlich nachträglich geprägt, das hat sie traumatisiert auch, was auch ein großes Thema ist des Films. Und jetzt wird sie quasi in letzter Sekunde von ihrem Vater weggeschickt und kriegt als einziges Andenken diese Uhr mit. Also auch diese Uhr ist natürlich dann dementsprechend halt eben ein Reminder, dass sie halt eben schon einen Verlust oder einen ziemlich heftigen Verlust sogar verkraften musste. Jetzt droht der nächste Verlust und trotzdem springt da irgendwie der Funke nicht über. Und das ist so ein Problem, was sich durch den ganzen Film zieht. Also die Handlung und die Action und alles wirkt so ein bisschen beliebig irgendwie. Ja. Trotz allem. Und ich bin auch tatsächlich ein bisschen immer noch am Rätseln, warum der Funke nicht so richtig überspringt.
Ich habe mir nach dem Film gedacht, ob 3 Tage zu lang einfach sind.
Ja.
Weil 3 Tage ist schon viel.
Und man muss schon auch sagen, es gerät tatsächlich immer mal wieder auch so ein bisschen in den Hintergrund. Also ich habe nicht die ganze Zeit daran gedacht, dass der Hund da irgendwie gerade im Sterben liegt. Das wird zwar die Uhr gezeigt, aber Krypto sieht man einmal halt eben ganz am Anfang.
Ja.
Und wie es jetzt ausgeht, das verraten wir jetzt nicht. Aber ne, es ist halt irgendwie nicht so, dass jetzt ständig wieder zu dem Hund geschnitten wird, der da irgendwie im Sterbebett liegt oder so. Und vielleicht, ich meine, das wäre vielleicht plump gewesen, aber das wäre vielleicht einfach effektiver gewesen. Oder wie du meintest, tatsächlich ein kürzerer Zeitraum.
Ja, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte, die ersten 2 Tage, da passiert so wenig.
Ja,
also die kann man so, naja.
Und das meandert alles so ein bisschen vor sich hin, das dümpelt so vor sich hin. Das wirkt halt eben nicht so die ganze, man sieht nicht die ganze Zeit, wie Supergirl irgendwie denkt, oh Gott, mir rennt die Zeit davon. Es gibt immer mal wieder so eine Szene. Und ab und zu werden wir erinnert, dass halt irgendwie der Bösewicht Cram das Gegenmittel praktischerweise um den Hals direkt trägt, an so einer Halskette und so. Aber also das, ich muss schon auch sagen, das ging, glaube ich, nicht nur uns als Publikum so, sondern hat eben tatsächlich halt eben auch, dass die Verantwortlichen hinter dem Film halt nicht so richtig das geschafft haben, diese Dringlichkeit zu vermitteln.
Ja, sehr schade, weil ich ja mir gehofft habe, dass der wirklich an Superman anknüpft und auch wieder so ein bisschen mein Lieblingswort jetzt, aufpassen, inszenatorische Fabulierlust reinbringt. Aber das hat er ja gar nicht. Und das ist mein nächstes großes Problem, wo wir mal drauf zu sprechen kommen können. Dieser Film ist einfach hässlich.
es ist halt ein wirklich so ein auch optischen Blockbuster von der Stange. Ne?
Ja, und es, also der ist ja wirklich in dieses Grau-Braune getaucht die ganze Zeit. Also wenn da mal irgendwelche Farbakzente kommen, dann ist es eine grüne Sonne, aber die ist natürlich auch so ganz, ganz gedämpft nur. Mhm. Ich habe dir nach dem Kinobesuch gesagt, nach Supergirl wirkt irgendwie, als würde er sich visuell wieder an Snyderverse heranbewegen, durch dieses Triste, dieses Kalte.
Ja.
Aber es fehlt natürlich einfach so diese Bildgewalt und diese inszenatorische Genialität, die Zack Snyder einfach hat.
Ja.
Die fehlt da völlig. Und dann hat man so einen flachen, schmucklosen Blockbuster, durch den man sich irgendwie durchquälen muss. Und es kommt einfach keine Idee rein. Und wenn Ideen kommen, sind das so aufgewärmte Ideen von James Gunn.
Ja, Guardians of the Galaxy, ein sehr großes, genau. Sehr großer, deutlicher Einfluss auf den Film. Ob das jetzt so ein vorauseilender Gehorsam war, weil James Gunn ist nun mal halt eben der DCU-Boss, der Architekt, das Mastermind. Ob der dann sozusagen halt eben hier Regisseur Craig Gillespie und die Drehbuchautorin Anna Nogueira gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal so, wie James Gunn das bestimmt gefällt, oder ob James Gunn einfach so einen großen Einfluss darauf hatte, keine Ahnung. Es ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen, dass halt eben alles, was irgendwie mit Aliens und fremden Planeten und so, das wirkt halt einfach wie so ein Guardians of the Galaxy Light so ein bisschen. Ne? Also halt irgendwie, also es ist schon auch gut gemacht, das sind ein paar schöne Alien-Effekte, auch viele handgemachte Masken und sowas, Kostüme, Sets und sowas, und das ist schon alles nicht schlecht, aber man hat es halt irgendwie schon besser gesehen und zumindest nicht zum ersten Mal gesehen, und dann irgendwie wirkte es zumindest in Guardians damals alles auch origineller.
Ja.
Oder vielleicht ist es dann auch einfach nur, weil da die Verknüpfung von diesem Look und der Handlung irgendwie besser funktioniert hat.
Ja, es war, glaube ich, alles ein bisschen mehr aus einem Flow raus.
Ja.
Also wenn ich hier diese Szenen sehe, die vielleicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob es Zeitraffer oder Zeitlupe war und dann dazu irgendwelche Blondie-Lieder gespielt werden oder sowas.
Ja, der Musikeinsatz, die Needle Drops, die sind dann eben auch so ein typisches Gun-Markenzeichen, was hier auch verwendet wird. Aber auch ohne jemals an die Genialität oder die perfekte Kombination, die halt eben Guardians oder sowas halt ausgezeichnet hat, ranzukommen. Ne?
Ja, kein Timing.
Ja, vielleicht.
Kein Timing.
Ist dann halt eben doch nur nachgeäfft.
Genau.
Und das hört sich jetzt so böse an, aber so ein bisschen, so ist halt, das ist ja halt das Problem.
Das ist so, das muss man so böse sagen. Ich habe es auch so böse empfunden. Also ich habe wirklich in diesem Film gesessen und nach 40 Minuten dachte ich mir schon, mal gucken, ob da jetzt noch irgendwie so ein Spin oder irgendwie reinkommt, dass ich noch ein bisschen mitfühle, weil man muss ja auch sagen, die Dynamik zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen, die ist mir auch irgendwie egal gewesen. Die haben mich nicht mitgerissen.
Nee,
also obwohl es da natürlich um was total Tragisches geht. Ich meine, die hat ihre Familie verloren und man hat dann noch diese tragische Hintergrundgeschichte von Supergirl. Da müssten ja eigentlich irgendwie so Leidensgenossinnen zusammenkommen, die sich gegenseitig auf dem Weg das Leben lehren oder irgendwie sowas, wie man das
helfen,
halt kennt.
Sich gegenseitig unterstützen.
Aber ich fand, das war auch so uninteressant, diese Dynamik.
Nee,
die hat mich echt nicht gepackt.
Und die Entwicklung wirkte dann auch irgendwie eher behauptet als jetzt wirklich überzeugend. Also ich fand, Millie Alcock hat das schon gut gemacht als Supergirl. Ich fand sie auch von Anfang an eine sehr gute Besetzung. Also hauptsächlich natürlich bisher bekannt aus House of the Dragon, Staffel 1, wo sie die junge Rhaenyra Targaryen gespielt hat.
Und sehr gut auch.
Und das sehr gut gemacht hat. Hier fand ich, hat sie ihre Sache auch ziemlich gut gemacht, aber sie wird halt eben von dem Film komplett im Stich gelassen. Und halt eben Eve Ridley, auch eine sehr junge, noch jüngere Darstellerin, bekannt aus Three Body Problem von Netflix vielleicht. Da hat sie bestimmt der eine oder die andere gesehen. Hat, glaube ich, das noch viel größere Problem, dass sie halt einfach auch noch in so eine undankbare oder noch undankbare Rolle gedrängt wird. Nämlich, sie spielt halt eben so ein bisschen das, ihre Figur, Ruthie, ist halt so ein bisschen steifer, so ein bisschen, spricht auch eben so ein bisschen, betont altmodisch halt eben auch. Ich meine, wir haben jetzt natürlich nur die englische Fassung gesehen. Ich schätze mal, dass es in der deutschen Fassung auch so ähnlich ist. Das ist tatsächlich auch was aus den Comics übernommen ist, dass halt Ruthie so ein bisschen so ein archaisches, fast schon Art zu sprechen hat und so.
Sie hat ja auch ein eher archaisches Wertevorstellung.
Genau,
ne?
Genau. Und halt auch so dieses grundsätzliche Rache, Auge für Auge und sowas, ne? Genau. Und dann ist es halt tatsächlich halt eben auch so, dass diese beiden Figuren jetzt nicht so einen komplett von der ersten Sekunde mitreißen. Also auch das ist natürlich ein Teil des Problems.
Ja, also ich fand Millie Alcock auch gut. Ich fand nur, wenn sie diesen edgy Part gespielt hat, so diese besoffene, ständig feiernde, das war irgendwann zu viel. Da kommt dann auch wieder, was du eben schon gesagt hast, wird alles irgendwann behauptet. Ich glaube allgemein, finde ich, dass die Figuren bei Supergirl nicht so sonderlich viel hergeben. Also ich habe nicht wirklich mit Supergirl mitgefiebert. Ich habe auch da gemerkt, so wenn er das erste Mal sie im Kostüm zeigt, das soll ja so ein epischer Moment sein, der verpufft so einfach. Der ist einfach.
Das ist aber ein ganz großes grundsätzliches Problem mit dem Film. Das ist ja auch eine gute Sache, dass du das jetzt schon angesprochen hast, weil das wollte ich sowieso noch zur Sprache bringen. Das ging mir nämlich auch ganz häufig so. Es gibt schon früh so einen Moment, der wie so ein triumphale Heldinnenmoment inszeniert wird, wo da sind sie halt eben auf so eine Art Weltraumreisebus unterwegs, werden von Piratinnen überfallen und schlussendlich gelingt es dann tatsächlich Supergirl, da irgendwie noch alle zu retten und die Piratinnen auszuschalten und es wird halt eben, auch die Musik schwillt an und so und es wird irgendwie so, jetzt kommt die große Heldinnen-Szene.
Ja.
Aber irgendwie funktioniert auch das dann wieder nicht, weil das irgendwie auch, ich weiß nicht, da greift dann so vieles ineinander, man fiebert nicht so richtig mit den Figuren. Es wirkt irgendwie so ein bisschen zu gewollt vielleicht auch oder aufgesetzt oder so und dann später genau, ich weiß auch genau, welchen Moment du meinst, auch da wurde sich nicht so richtig verdient, dieser große. Also einer meiner Liebsten von den DCEU-Filmen ist ja Wonder Woman damals mit Gal Gadot. Und die erste Szene, wo sie halt im Kostüm zu sehen ist, dieser in dem Schützengraben, wo sie dann da rausgestürmt kommt, das ist eine absolut großartige, fantastische Szene, die totale pure Gänsehaut für 10 Minuten.
Ja.
Und das kann man halt leider überhaupt gar nicht vergleichen, weil es einfach hier in Supergirl nicht funktioniert.
Ja, da sind zwei unterschiedliche inszenatorische Kräfte am Werk einfach. Mhm. Und ich glaube, je mehr wir darüber sprechen, ich glaube, dass es einfach ein Problem vom Flow und vom Timing ist. Dieser Film wirkt so, als würde er so Versatzstücke aneinander setzen. Ne?
Ja.
Das müssen wir reinbringen. Dann hat sie ihren kleinen Heldenmoment, der zeigt, was sie drauf hat. Das müssen wir. Dann gibt es einen kleinen emotionalen Moment. Mhm. Und dann sehen wir nochmal, wie verrückt der Bösewicht eigentlich ist. So. Über den muss man ja auch sprechen.
Ja.
Gespielt von einem Matthias Schönartz wird er, glaube ich, auch, hoffe ich mal, den ich sehr verehre, der Geschmack von Rost und Knochen, das ist eine Jahrhundert-Performance von ihm und ich finde ihn auch in dem The Drop mit Tom Hardy spielt er ja auch, ich fand ihn auch ganz fantastisch und das ist jetzt auch wieder so ein Ding, was man ja auch öfter bei Comic-Verfilmungen sieht, du hast große Charakterdarsteller, die dann für so ein
europäischer Charakterdarsteller, der als Bösewicht verheizt wird.
Genau, wie hieß das nochmal mit Dakota Johnson, das ist das wahnsinnige Paradebeispiel, ach, wie hieß der denn jetzt nochmal, nicht Miss Marvel, sondern
Dakota Johnson,
Sidney Sweeney, wie hieß das Ding denn nochmal? Madame Web.
Ach so, der nicht, aber das ist noch nicht. Ach, ja.
Da hat man ja Taha Rahim als Bösewicht. Das ist ja scheußlich. Aber das ist natürlich ein grundsätzliches Problem oder ein bekanntes Problem.
Ja.
Eigentlich können Superheldenfilme ja auch durch einen starken Bösewicht total gewinnen.
Total.
Ne? Also Dark Knight ist natürlich das absolute Klassenprimus-Beispiel. Darüber braucht man gar nicht reden. Das ist dann auch wieder Next Level. Aber wenn du einen guten Bösewicht hast, dann gleicht das manchmal auch so einen etwas austauschbaren Helden aus.
Ja,
ne?
Und der bleibt leider hier aber komplett blass und also am meisten in Erinnerung geblieben ist mir eigentlich nur der Look, weil er halt so diese ganzen Gesichtspiercings hat und halt irgendwie ständig in jeder Szene am Snacken ist.
Der ist der Brad Pitt.
Ja, der Brad Pitt, der Bösewichte.
Ja.
Aber ich meine, wenn halt das schon das Einzige ist, was man eigentlich darüber sagen muss und dabei macht er eigentlich, der ist wirklich ein richtig diabolisch, teuflisch, fieser Typ, also von den Reihen, von allem, was wir über ihn erfahren und was gezeigt wird, was er macht, er ist sogar noch böser als in der Comicvorlage, weil er noch dazu noch ein Menschenhändler ist und Frauen und junge Mädchen entführt, um sie irgendwie zu Sexsklavinnen zu machen. Aber das
hat keine Fallhöhe.
Funktioniert alles nicht, nee. Genau. Und dann ist halt eben da leider auch das Problem, dass auch diese Bösewichte, also es gibt da so eine ganze Fraktion, der er halt eben angehört, die, wie heißen sie nochmal, Briganten.
Briganten, ja.
Genau. Mhm. Und die wirken halt aber auch einfach so austauscht. Die sehen eigentlich genauso aus wie die Ravagers, die man irgendwie in Guardians of the Galaxy schon gesehen hat. Das sind auch irgendwie alles so, ja, irgendwie so Weltraumpiraten in dicken Rüstungen und irgendwie mit so viel Gesichts-Make-up und sowas, die halt irgendwie fies aussehen und böse Sachen machen. Aber bei Garnis hatte das halt eben eine Fallhöhe, wie du vorhin schon meintest, weil halt eben das dann irgendwie doch alle gar nicht so böse sind und eigentlich vielleicht manche dann doch das Herz am rechten Fleck haben und andere wie Taserface werden dann irgendwie gnadenlos gedemütigt und in Stücke gerissen sozusagen vor laufender Kamera.
Ja.
Und das ist hier halt eben leider gar nicht. Und das führt mich jetzt auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich der Action. Da gab es schon ein paar ganz gute Ideen und so. Und das war handwerklich teilweise ordentlich gemacht. Es gab, ich erinnere mich an eine so eine Action-Szene mit Supergirl und auch Lobo und wo sie gegen diese Briganten kämpfen und versuchen, die entführten Frauen da zu retten. Da gibt es dann so Szenen, die sind dann auch ordentlich in so einer langen Einstellung gemacht und sowas. Das ist eigentlich okay, choreografiert und so. Und trotzdem ist es halt irgendwie auch alles wieder so, dass man da am Ende denkt, ja, okay, war ganz nett.
Mhm.
Und ich glaube, ein Problem, was ich damit hatte, ist tatsächlich, dass halt eben diese ganze Action-Szenen einfach viel zu schwerelos wirken, weil nämlich halt einfach die Entscheidung getroffen wurde, die Briganten quasi gleich stark wie Supergirl zu machen. Und dann artet das halt in irgendwie so eine relativ öde Klopperei aus, dass halt irgendwie, die werden rumgeschleudert und irgendwie durch die Gegend gehauen und getreten und dann stehen sie halt aber wieder auf und dann ist wieder alles gut. Also es hat auch nicht mal ansatzweise die Wucht von Man of Steel, wo dann irgendwie die Kryptonier gegeneinander kämpfen und sich irgendwie durch irgendwelche Häuser ballern gegenseitig und Tanklaster explodieren und so. Also das ist so ein bisschen so, sich komplett zwischen die Stühle gesetzt. Also entweder muss man es halt so machen, dass Supergirl ihren Gegnern hoffnungslos überlegen ist und man sie halt eben auf psychologische Weise oder irgendwie so herausfordert. So ist es halt eben auch eher in den Comics oder in der Comicvorlage. Oder man geht halt wirklich in die Vollen, so wie es halt eben Man of Steel gemacht hat, und sie setzen sich halt irgendwie so dazwischen.
Ja.
Und so bleibt halt dann am Ende auch so Action-Szenen, die halt dann irgendwie so ein bisschen so langweiliges Gekloppe sind, aber halt, wo kein Gefühl für Motivation, für Auswirkungen, also es blutet nicht mal einer in dem Film, irgendwie die ganze Zeit, wenn er ins Gesicht geschlagen wird von Supergirl.
Ja.
Oder so, da werden irgendwie Leute gegen die Wände geschleudert und stehen halt eben danach wieder auf und so. Und es ist halt, wirkt halt irgendwie alles so, auch so, ja, egal. Belanglos, egal. Ja,
es ist einfach egal, es hat keine Falle, das stimmt. Genau, die Action, da mag es vielleicht okaye Szenen geben, aber wir sind niemals mehr als okay.
Ja.
Und da bleibt dir einfach nichts in Erinnerung. Und es zieht alles an einem so vorbei, das ist sehr ermüdend. Es ist einfach... Es ist einfach egal. Das ist, glaube ich, das traurigste Urteil, was man bei einem Film fällen kann, dass er egal ist.
Das ist tatsächlich wirklich und finde ich tatsächlich auch immer schlimmer oder schwerer zu ertragen oder schwerer zu schauen, als halt ein Film, der viele Höhen und Tiefen hat. Weil der hat dann halt immerhin Höhen und man fühlt halt was. Auch in den Tiefen fühlt man ja was. Ne? Und
das ist halt,
wenn er einfach so vor sich hin plätschert über, ich meine, das sind jetzt halt 108 Minuten, das ist wirklich nicht lang für einen Comic-Blockbuster.
Oh, aber die ziehen sich.
Aber es hat sich tatsächlich relativ lange angefühlt.
Ja.
Auch wenn er halt zumindest mich jetzt über diese Laufzeit, die auch wirklich nicht hätte länger sein dürfen, dann zumindest einigermaßen okay unterhalten hat. Apropos unterhalten, das ist tatsächlich halt eben eine Sache, ich glaube, da sind wir uns auch nicht ganz einig, aber Stichwort Lobo, der war nämlich zum Beispiel für mich so ein Element, der hat für mich immer wieder so ein bisschen Schwung reingebracht in den Film. Hat immer wieder so ein bisschen, ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass das vielleicht auch so eine Idee war, die genau daraus entstanden ist, weil sie halt irgendwie gemerkt haben, okay, das Ding funktioniert alleine nicht. Lobo spielt auch in der Comicvorlage zum Beispiel keine Rolle.
Ja.
Also wäre jetzt tatsächlich so ein Fall, das haben sie dazu gedichtet. Wahrscheinlich erstens, klar, weil Jason Momoa unbedingt eine neue Rolle wollte, weil Jason Momoa diese Rolle sowieso schon lange wollte und weil es halt irgendwie sich einigermaßen gut damit verbinden ließ. Aber es passt halt irgendwie tatsächlich zumindest unter dem Gesichtspunkt der Dramaturgie oder sowas ganz gut, weil er halt einfach wirklich nochmal so ein neues, frisches Element dann irgendwie reinbringt, für mich.
Ja, aber ich glaube, dass ich auch so ein bisschen Jason Momoa müde bin. Es ist halt immer die gleiche Leier inzwischen.
Das kann ich auf jeden Fall verstehen, weil es ist halt wirklich, das ist jetzt quasi einfach wirklich 100% ungefilterter Jason Momoa.
Ja.
Motorräder, Zigarren und irgendwie...
Und dumme Sprüche.
Und so dieses rüpelhafte, aber auch so ein bisschen charmant Augenzwinkern. Ne? Das ist halt einfach 100% pur Jason Momoa, die Rolle, die er in jedem anderen Film auch spielt. Fast jedem.
Ich glaube, dass mich das inzwischen ein bisschen langweilt und ich fand ja auch, wie er eingeführt wird, das ist der unsterbliche Alien-Kopfgeldjäger und dann ist es halt so irgendjemand, der vor 30 Jahren auf einem Kiss-Konzert vergessen wurde oder wie ich auch schon zu dir gesagt habe, ich muss diesen Gag nochmal bringen, weil ich den so toll finde, sieht aus wie der große Bruder vom kleinen Vampir, wie Lumpy. Also Lumpy und Lobo ist ja auch nicht so weit weg voneinander.
Ja.
Ich fand das nervig. Also ich kann mir vorstellen, dass das ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt gerade an einen Solo-Film denke und das die ganze Zeit so wird, dann sind wir irgendwann in so Deadpool-Gefilden, wo ich mich ja auch ganz, 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 ganz fern von halten möchte eigentlich. Weiß ich nicht.
Ja, also ich meine, ich glaube, das hat ja Jason Momoa auch schon selber zur Bedingung dafür gemacht, wenn ein Lobo-Solo-Film dann mit Erwachsenen Altersfreigabe, das wäre auf jeden Fall ein absolutes Muss, weil dieser Film, also Supergirl, halt wirklich quasi fast schon auf aggressive Art und Weise jugendfrei ist, halt eben, wie gesagt, nicht nur die Action, sondern hat irgendwie auch alles irgendwie so ein bisschen, jeder, wenn, sobald der Film irgendwie droht, in eine Richtung so ein bisschen zu sehr herausfordernd zu sein oder besonders oder irgendwie anders zu sein, dann wird sofort alles so auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner so ein bisschen eingedampft. Halt, der Look, der halt eben, also die Comicvorlage, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das ist halt wirklich so knallbunt und wirklich verrückte Alien-Viecher, die da irgendwie rumschweben.
Also so wie Superman.
Genau. Also tatsächlich wäre der sozusagen, der Look oder das Gefühl von Superman wäre auf jeden Fall viel näher dran gewesen, als jetzt halt irgendwie dieser relativ sterile, typische, austauschbare Blockbuster-Look, den wir jetzt hier irgendwie bekommen haben.
Warum haben sie das so gemacht? Was ist da der Gedanke hinter?
Vielleicht einfach nicht, sich nicht getraut oder so. Keine Ahnung.
Ich meine, das soll doch auch, also ich verstehe da schon, dass Filme dann irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal haben, da sie sich visuell unterscheiden. Aber in dem Fall wäre es doch total, offenbar total schlüssig gewesen, wenn die Vorlage auch so bunt ist. Und gut, dann wäre es vielleicht noch deutlicher irgendwie James Gunn Rip-Off, weiß ich nicht, aber...
Ja, aber das wäre halt, es wäre schon halt irgendwie eher eine eigene Identität gewesen, als halt eben das, was wir jetzt haben. Und es hätte vielleicht sogar auch besser zu Superman gepasst. Ich meine nicht, dass das jetzt unbedingt sein muss. Der nächste DCU-Film ist ja Clayface. Also halt quasi so ein bisschen so ein Superschurkenfilm wie Joker. Weiß Reizwort bei dir.
Aber, du meinst wie Black Adam? Ach nee, das ist ja auch ein super Schurke.
Im Film nicht.
Ja.
Also Clayface, das könnte tatsächlich halt eben wirklich auch nochmal eine ganz andere Art von Film werden, der wahrscheinlich auch eine Altersfreigabe für Erwachsene bekommen wird.
Und das würde ja sogar Sinn ergeben. Wenn du einen Film über einen Superschurken machst, der ist düster, aber wenn du diese Superman-Filme, Supergirl-Filme machst, dann sind die einfach ein bisschen bunter, weil das auch bunte Comic-Vorlagen
sind. Ja, und vor allem, wenn halt eben die Comic, es gibt ja wirklich in diesem Fall eine konkrete Comic-Vorlage für Supergirl, nämlich halt eben Woman of Tomorrow.
Ja.
Und wenn man halt, und dass man dann nicht wenigstens so ein bisschen sich auch optisch oder einfach stilistisch an dieser Vorlage orientiert, habe ich wirklich nicht verstanden. Warum nimmt man es denn überhaupt zur Vorlage, ne?
Ja, also, keine Ahnung. Also ich meine, bei Zack Snyder war auch so, jeder Film war düster, aber hatte natürlich trotzdem eine eigene Identität. Also könnte man auch bei den Supergirl-Superman-Filmen jetzt von James Gunn auch jeden Film bunter machen, aber trotzdem was. Ja, das erschließt sich mir tatsächlich nicht so ganz jetzt, auch wenn du sagst, dass die Vorlage schon so quietschbunt war. Keine Ahnung.
Ja. Nicht quietschbunt, aber wie ich fand, relativ stimmungsvoll waren tatsächlich die Flashback-Szenen, die relativ, zumindest an so ein paar Stellen immer eingestreut wurden. Die haben mir tatsächlich fast noch mit am besten gefallen, muss ich sagen, weil da halt irgendwie, da habe ich zumindest teilweise mal so ein bisschen halt irgendwie gefühlt, was so die Intention war oder halt so, da war ich irgendwie mehr emotional involviert als bei der Haupthandlung des Films in der Gegenwart. Und normalerweise bin ich eigentlich eher jemand, der sich an solchen Flashbacks gerne mal stört, weil die nämlich häufig einfach die Handlung irgendwie nur ausbremsen oder irgendwie in die Länge ziehen und man dann auch wirklich ja selten diese Verknüpfung irgendwie elegant gelingt zwischen der Gegenwartshandlung und den Flashbacks oder halt irgendwie das in sinnvoller Weise eingebettet wird. Aber hier habe ich mich tatsächlich da gar nicht dran gestört, sondern ich fand, da sah der Film zumindest mit auch am besten aus. Mhm. Halt irgendwie, das hatte so eine diese Ästhetik von Krypton und so, was man halt eben kurz sieht und dann halt irgendwie so diese dramatische Hintergrundgeschichte, die wird auch sehr ausbuchstabiert natürlich und so. Aber das war zumindest so dann, also wo ich dann irgendwie gesehen habe, nicht nur die erste Zerstörung von Krypton, sondern dann sozusagen auch noch die zweite verzögerte und dadurch irgendwie wie in so einem Zombie-Film so ein bisschen wirkende Apokalypse von dieser kleinen Schutzschildstadt Argo.
Mhm.
Das fand ich tatsächlich relativ eindrucksvoll.
Ja, ich muss, glaube ich, sagen, dass mich das schon auch wieder auch ausgebremst hat, weil ich, das sollen die natürlich nochmal einen Bezug zu der ganzen Hintergrundgeschichte geben, auf jeden Fall. Ich war da einfach schon raus, glaube ich.
Ja, okay.
Was mich allerdings da so ein bisschen umtrieben hat, das ist jetzt eine Frage, ich glaube, es geht auch noch nicht so sehr ins Spoilerige. Was ist eigentlich mit den Eltern los? Also wir haben die Eltern von Superman, die ja offenbar total arschige Despoten waren, was ja auch in der Vorlage nicht so war, ne?
Nee,
definitiv
genau.
Nicht.
Also ich meine, es gibt Geschichten, in denen es halt eben so ein bisschen, also es kommt jetzt nicht komplett aus dem luftleeren Raum, aber normalerweise schicken sie ihren Sohn auf die Erde, um ihn zu retten und nicht um die Erde zu erobern.
Genau, das hat ja damals für viel Kontroversen gesorgt. Mhm. Jetzt ist es ja so.
Das wird auch nochmal aufgegriffen in Supergirl, in so einem Nebensatz.
Genau. Ich habe mich dann gefragt, was die Eltern von Supergirl. Sie sagen ja, sie wollen sie nicht wegschicken, sondern haben hier eine Chance und machen es dann am Ende. Irgendwie finde ich, dass die Eltern, es sind natürlich auch Eltern, die Fehler machen, aber ich finde, da zeichnet sich schon so irgendwie so ein komisches Bild von James Gunn und Co. ab, was Eltern angeht, oder? Also,
ja, ich meine, gut, so, also wir werden jetzt mal an Guardians of the Galaxy 2 denken, da sind ja auch nicht unbedingt positive Elternfiguren, die da gezeigt werden.
Ich weiß nicht, was da los ist bei ihm, aber.
Ja, ich meine, gut, das ist ja schon vielleicht auch so ein Thema, was ihn so ein bisschen, ne, Peacemaker hat auch keine guten Eltern.
Ja,
also das ist schon so ein Thema, was ihn
Ersatzfamilien und sowas.
Ja, was ihn beschäftigt in seinen Superheldenfilmen.
Kann man, das ist ja auch eigentlich interessant. Also bei Superman ist es ja schon so ein Moment, wo du dir so denkst, okay, alles, woran ich geglaubt habe, ist jetzt irgendwie eine Lüge oder so. Und hier fand ich jetzt auch, wobei ich es dann letztendlich auch für mich dann so aufgebaut, okay, die sind jetzt keine Arschlöcher, die sind einfach hilflos im Angesicht dieser Situation.
Ja,
also was sollen sie da machen? Und ich fand das eigentlich einen interessanten, ambivalenten Punkt in diesem ansonsten von Ambivalenzen völlig freigeräumten Film.
Ja,
immer noch interessant.
Das ist schon so tatsächlich. Hast du noch was?
Nee, aber wir machen wir noch einen Spoilerteil?
Ich würde auch fast sagen, weil tatsächlich würde mich nämlich auch interessieren, deine Meinung zum Ende des Films.
Ja,
dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, setzen wir mal kurz ab und machen quasi unser Fazit. Mhm. Und dann tauchen wir wirklich nochmal in den Spoilerteil ein. Ja. Pascal, fang du nochmal an. Also Sternewertung und Fazit.
Ja, ich fand diesen Film unfassbar dröge. Ich fand ihn schmucklos anzusehen. Ich habe mich den Großteil dieser 110 Minuten wirklich durchquälen ist zu viel, aber ich musste ihn schon mich durchsitzen, um es mal so zu sagen. Und deswegen komme ich auch gerade im Vergleich zu Superman, den ich ja wirklich richtig gut fand, zu fast schon vernichtenden 1,5 Sternen.
Ja, von mir gibt es einen Stern mehr. 2,5 Sterne habe ich gegeben, auch in der Filmstartskritik, die, wenn ihr diesen Podcast hört, auch schon online ist. Weil nämlich halt eben genau, wie wir jetzt eigentlich ja wirklich hier lang und breit beschrieben haben, dieser Film halt einfach wirklich so mittelmäßig ist. Es passiert, gibt kaum Ausreißer nach oben und nach unten, vielleicht mehr noch sogar nach unten. Es passiert zu wenig, fehlt eine eigene Identität, es gibt einfach nichts, was so richtig begeistert. Auch eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Hast du an einer Stelle irgendwann mal gelacht oder irgendwie was lustig gefunden? Also ich meine, es gibt eine kurze Sache, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste oder vielleicht sogar auch so kurz aufgelacht habe. Es gibt an einer Stelle diesen Insektenkacker-Popcorn.
Ja,
aber das war einfach nur, weil es halt so absurd ist. Und der Supergirl das dann auch probiert und danach sagt, tja, schmeckt wie scheiße. Ja, was hat sie denn erwartet?
Ist ja auch scheiße. Ja, nee, tatsächlich nicht.
Vielleicht. Aber das ist ja eben, also es muss nicht jeder Film so wie so ein Marvel-Film halt irgendwie mit einem Gag pro Minute sein oder sowas. Das kann man ja durchaus auch kritisieren, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ne?
Ja.
Aber also dass in so einem Blockbuster dieser Art halt irgendwie so der Humor auch gar nicht zündet oder gar nicht stattfindet, ist schon auch irgendwie
auch eine Timing-Sache.
Ja.
Funktioniert nicht. Nein, vielleicht habe ich mich irgendwann mal über irgendein Alien, was in diesem Bus sitzt, amüsiert, aber Lacher habe ich definitiv nicht im Sinn.
Ja, und eine Sache, die ich mir noch gefragt habe, übrigens fällt mir jetzt gerade ein, wo ich hier noch mein Notizbuch geschaut habe. Und das ist halt so ein Problem, ne? Du fängst dann halt einfach irgendwann an, wenn dich so ein Film nicht so richtig abholt, dann fängst du halt eben an, Gedanken zu machen. Und das ist halt meistens keine gute Sache, weil dann fängst du halt eben an, Löcher reinzupieksen.
Ja,
ne?
Ja.
Und eine Sache, was ich mich gefragt habe, warum wird eigentlich auf irgendwelchen wildfremden Planeten irgendwo im Weltall Songs von der Erde gesungen? Weil diese eine Band in der Kantine oder dieser Bar, wo sie da Lobo treffen, die singen halt Girl vom Ipanema. Warum?
Ja, weiß ich nicht. Aber in einer Szene, gibt es offenbar Touristen im Weltall? Weil,
ja, auch das, ne?
Ja, weil Supergirl ja irgendwie zu Lobo sagt, ja, ich bin auf der Durchreise, ich bin vom Weltall, ich gucke mir ein paar Planeten an.
Ja.
Okay.
Also sowieso auch das, auch leider irgendwie eine Sache, die so ein bisschen dann irgendwie liegen gelassen wurde, mal dieses Verhältnis von Erde zu dem restlichen Universum, wenn man halt schon so einen Film hat, der halt eben direkt von der Erde, wo Superman gespielt hat, ins Weltall springt und dann so eine Figur hat, die mit Superman verbunden ist, dann wäre das doch eigentlich die Gelegenheit gewesen, auch mal so ein bisschen dieses Verhältnis zu klären. Die rückständige Erde und irgendwie die ganzen Zivilisationen im Weltall und wie gucken die eigentlich auf die Erde und warum in aller Welt spielen sie Girl von Ipanema in irgendeiner Bar am anderen Ende des Universums. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, also das ist aber auch, das ist halt irgendwie sowas, das ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Ne? Das
klar.
Aber das wirkt irgendwie so, zeigt auf diese Beliebigkeit.
Genau. Halt es sagt was über den Film aus, wenn du dir über solche Kleinigkeiten Gedanken
und das hast. Sowieso, ja,
ja?
Genau.
Ja.
Jedenfalls, das war jetzt ein sehr weiter Exkurs, um zu sagen, auch also von mir 2,5 Sterne.
Ja.
Ich war auch nicht begeistert.
Ja, aber du bist gnädig.
Ja.
So kennt man dich.
Ja, genau, aber wie gesagt, ich fand ihn halt eben auch nicht richtig schlecht. Ne? Ich fand ihn nicht gut, aber ich fand ihn auch nicht schlecht und deswegen sind halt eben 2,5 Sterne von mir meiner Meinung nach die passende Wertung. Spoiler.
Ja.
Wir tauchen jetzt nochmal kurz in das Ende von Supergirl ein. Das, wie ich sagen möchte, durchaus Potenzial hat, fast schon das Einzige zu sein, über das irgendwie noch länger diskutiert wird, weil halt eben der Film sonst nicht so viel hergibt und weil es tatsächlich halt eben erstens eine Änderung gegenüber der Comicvorlage ist, also Krem, der Bösewicht, wird im Film von Supergirl getötet, kaltblütig, ermordet, könnte man sogar sagen. Er liegt wehrlos auf dem Boden. Sie hat das Schwert, was Ruthie die ganze Zeit rumgetragen hat, von ihrem ermordeten Vater, in der Hand, nimmt es sogar noch vorher Ruthie ab oder kriegt es von ihr in die Hand, nachdem sie Ruthie davon abgebracht hat, Krem möglicherweise zu töten, wie sie ja eigentlich die ganze Zeit vorhatte. Die Lektion des Films, die Ob sie nun gut oder schlecht vermittelt wurde, darüber lässt sich streiten. Mhm. Wir haben sie vielleicht, also wir haben ja schon gesagt, es wirkt nicht so richtig überzeugend, ein bisschen sprunghaft. Jedenfalls scheint die Lektion aber bei Ruthie wenigstens angekommen zu sein und dann dreht sich halt quasi Supergirl um und tut das komplette Gegenteil und ermordet Kram halt eben wirklich. Und erstens ist es tatsächlich halt eben ein Unterschied zur Comicvorlage, ne? Also es ist in den Comics nicht so, am Ende, da wird Kram für seine Missetaten 300 Jahre lang in die Phantomzone eingesperrt. Mhm. Kennst du bestimmt auch noch aus den alten Superman-Filmen und sowas. Also wie so eine Art Gefängnisdimension. Ja. Und wird am Schluss nochmal, genau, wird am Schluss nochmal freigelassen. Eine stark gealterte Ruthie und Supergirl treffen ihn nochmal wieder. Er bittet um Vergebung. Er ist also quasi geläutert. Ruthie vergibt ihm aber nicht, sondern zieht ihm ihren Gehstock über den Kopf und er fällt zu Boden. Man sieht aber noch, dass er sich irgendwie bewegt. Hm. Trotzdem kontrovers, auch insofern, weil halt eben dann gleichzeitig noch im Erzähltext dann erzählt wird, dass Supergirl ihn getötet hat. Also es ist auch so ein bisschen irgendwie, ne, man muss schon auch aufpassen, warum. Dieser Erzähltext ist halt aber tatsächlich ein Buch im Comic, was Ruthie geschrieben hat über ihre Abenteuer mit Supergirl, Supergirl so ein bisschen die Schuld in die Schuhe zu schieben, damit halt eben die Brigantenfreunde von Kram nicht hinter ihr, also nicht hinter Ruthie herkommen, sondern ihren Wut quasi an Supergirl auslassen. Es war sozusagen der Plan. Und dann wirkt es aber jetzt im Film fast so, als hätten die Verantwortlichen einfach das Comic falsch verstanden. Und halt eben die zweite Sache ist halt, wollen wir halt eben wirklich sehen, dass eine, klar nicht so heldenhafte Figur wie Superman, aber halt eben eine in den Comics einfach wirklich deutliche Superheldin, keine Anti-Heldin. Eine von den Guten wird ja in dem Film auch gesagt. Auch klar, so fies und abscheulich die Taten von Kram auch waren, aber wollen wir das wirklich sehen, dass so jemand, also ist eine Heldin, eine von den Guten, einen von den Bösen, kaltblütig ermordet?
Also, ich war sehr irritiert von dieser Szene, eben auch, weil sie den ganzen Film überpredigt, dass Rache, aber umbringen, das wird dein Leben weiter zerstören, es wird deine Geliebten nicht zurückbringen. Und dann macht sie im Prinzip das Gleiche. Sie ist auch eine kaltblütige Mörderin. Mhm. Sie bringt jemanden um, der wehrlos auf dem Boden liegt, den man problemlos hätte wegsperren können. Er hätte sich eh nicht mehr gewehrt. Hab mich dann ein bisschen wieder bestätigt daran gefühlt, dass dieser Film sich doch am Snyderverse orientiert. Denn wir erinnern uns an Man of Steel.
Ja.
Superman bringt ja eigentlich auch niemanden um. Und am Ende bricht der Sott das Genick.
Ja. Aber in einer ganz anderen Situation.
Ganz andere Situation, aber auch das hat damals für extreme Kontroversen gesorgt.
Auf jeden Fall.
Und das ist jetzt hier ähnlich. Ich finde aber, dass es in diesen Film überhaupt nicht reinpasst. Also bei der Man of Steel-Vision oder bei der Snyder-Vision ist mir das schlüssig. Das gehört in diese, also das passt in diese Welt, die er zeichnet, auch in die Superman-Figur. Bei Supergirl habe ich mich gefragt, was das soll. Ob das so ein, genau nochmal dieser Versuch war, so eine Kontroverse, um diese Figur aufzufächern. Ob es ein Versuch war, sie ambivalenter darzustellen. Okay, sie würde auch die Gegner töten, wenn es sein muss. Ich habe es nicht verstanden.
Oder ist es irgendwie sowas, wo halt schon so ein bisschen, weiß ich nicht, ein zukünftiger Konflikt irgendwie vorbereitet werden soll? Ist das irgendwie was, worüber Supergirl und Superman dann in Man of Tomorrow streiten werden? Das ist ja dann der übernächste DCU-Film, der auch schon gerade gedreht wird, kommt 2027 dann ins Kino. Wurde auch schon bestätigt, dass Supergirl dabei ist und eine große Rolle spielen soll. Das wird offenbar sowieso noch mehr als Superman von letztem Jahr war, noch wie so eine Art Justice League 0.5 oder so. Yeah. Weil halt eben da fast alle Figuren, die bisher etabliert wurden, halt irgendwie mehr oder weniger große Rolle spielen werden und halt eben nicht nur Superman, also es ist nicht Superman 2.
Und hier muss ich ganz kurz einlenken, im ersten Teil ist es ja tatsächlich, also in Superman, ist es ja tatsächlich auch schon einmal kurz Thema, wenn dieses Kaiju-Vieh von Lantern umgebracht wird und er dann vorher sagt, wir müssen das nicht umbringen, lass es uns doch irgendwie erforschen, in so einen intergalaktischen Zoo bringen irgendwie. Ja. Und der sagt, na scheiß drauf, sprengen das Ding einfach in die Luft. Ich denke, dass das mit Sicherheit schon auch ein Konflikt wird, der im zweiten Teil eine große Rolle spielt, ob man Brainiac jetzt umbringen sollte oder nicht.
Ja. Ne? Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem...
Es fühlt sich falsch an.
Ja.
Das ist
not the way.
Nein, das wäre vielleicht eine Sache gewesen, die man in Superman 2 aushandeln könnte, wenn sie darauf besteht, der muss umgebracht werden wegen seiner Taten. Aber jetzt so, nachdem sie dann so drauf besteht, soll es vielleicht auch zeigen irgendwie, wie abgründig sie inzwischen schon ist, wie erkaltet sie schon ist. Mhm. Ich weiß es nicht, weil eigentlich ist es ja auch in einem Moment, wo sie dann das Kostüm schon anhat und zu sich gefunden hat und dann mit dem das S auf der Brust steht für Hoffnung und jetzt hoffen wir in jemanden, der Leute umbringt.
Ich meine, ist das vielleicht wahrscheinlich am ehesten wirklich was, um halt eben noch mit der Figur Supergirl eventuell noch was weiter erzählen zu können in den nächsten Filmen, weil sozusagen jetzt hier ja erstmal am Ende angelangt wäre. Irgendwie.
Ja, ich weiß es nicht. Ich fand, es hat sich nicht kohärent angeführt in der Geschichte, die erzählt wurde. Aber vielleicht, also es kann schon ein interessanter Umstand sein in Superman 2, auf den ich mich ja sehr freue. Lars Eidinger als Brainiac finde ich ja, ist ja ein fantastisches Casting. Lobo wahrscheinlich auch dabei.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der zumindest mal vorbeischaut oder sowas.
Ja, ich habe ja Artikel darüber bei Filmstarts geschrieben, der sehr erfolgreich war. Die Leute lieben es, wenn über Jason Momoa geschrieben wird, dass er hat ja irgendwie gemeint, Superman und Lobo sind sich in dieser Welt schon mal begegnet und sie sind sich aktuell nicht feindlich gesinnt.
Genau, aber sie haben sich irgendwie schon gegenseitig so ein bisschen, sie sind schon mal aneinander.
Genau, sie haben schon mal so ein bisschen ausgetestet, was der andere so kann.
Aber ich meine, auch das ist jetzt halt irgendwie nur reine Behauptung, ne? Das wäre irgendwie was auch irgendwie spannend gewesen wäre, mal zu erfahren, nicht in einem Interview oder wenigstens in einem Film oder sowas, oder geschweige denn, dass das halt irgendwie gezeigt worden wäre, ne?
Ja, aber es ist aber natürlich auch irgendwie so, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Szenen mit Lobo nachträglich gedreht wurden. Es fühlt sich so an.
Ja, deswegen habe ich ja auch gesagt, ne? Also es fühlt sich so ein bisschen so an wie so ein Nachgedanke. Ach, wir brauchen noch irgendwie was, um das ein bisschen aufzupeppen.
Ja.
Und wie das jetzt genau, also zu welchem Zeitpunkt der Dreharbeiten Jason Momoa dazugestoßen ist oder der Planung vielleicht auch erst in der späteren Drehbuchfassung, deswegen fühlt es sich so ein bisschen aufgepfropft an.
Und der hat ja auch viele Szenen, wo er einfach alleine ist.
Mhm. Oder zumindest nicht vor derselben Kamera stand.
Genau. In so einem, vor irgendeinem Greenscreen, ganz offensichtlich.
Ja. Sowieso Greenscreen-Aufnahmen leider auch grassieren auch in diesem Film. Es gibt einige, oder sagen wir so, es ist eigentlich nichts, was mir normalerweise so auffällt oder mich wahnsinnig stört. Es gibt es auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall Leute, die das mehr stört normalerweise. Trotzdem ist es mir an einigen Stellen auch hier leider sehr negativ aufgefallen. Vor allem, weil halt es häufig dann in so einem krassen Kontrast zu anderen Szenen ist, wo man halt eben diese eigentlich wunderbar eingerichteten Raumschiffe oder Alien-Ramschladen oder irgendwie was weiß ich was sieht, wo die Kamera halt eben auch die Tiefe des Raumes irgendwie zeigen kann und halt eben alles vollgesteckt voller Details und so. Ne? Ja. Dann hast du auf der anderen Seite halt eben hier und da diese Szene, wo halt wirklich einfach so ein ganz klar verschwommener Greenscreen-Hintergrund ist. Und das sticht dann eben halt erst recht raus. Ne?
Ja, das macht's matschig.
Ja, wie im Vergleich zu den anderen Szenen, wo es halt eben eine ganz andere, schade. Ich bin tatsächlich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Auch so, also nicht nur inhaltlich, sondern auch ganz allgemein, was das jetzt mit dem DCU noch wird.
Das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Ausblick, weil was du denkst, wie der performen wird am Boxoffice.
Sieht gerade leider nicht gut aus.
Ich glaube, das wird ein Katastrophalflop.
Also die Prognosen sind schon nicht so besonders toll gewesen. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, Superman war auch kein Mega-Hit. Der lief schlussendlich erfolgreich genug, dass er auf jeden Fall als solider Hit durchgehen kann und als solider Start. Jedoch sollte man jetzt natürlich eigentlich hoffen, dass es dann von da an bergauf geht. Also dass halt eben dann der nächste Film vielleicht dann eher mal wie so in so einer Liga wie so Marvel zur Hochzeit oder sowas halt eben mal performt. Oder zumindest wie so ein richtig erfolgreicher Blockbuster, wo man auf jeden Fall ohne Wenn und Aber von einem richtigen Erfolg sprechen kann. Und jetzt waren die Prognosen bei Supergirl sowieso schon nicht so gut. Jetzt sind die ersten Kritiken. Und noch mehr Reaktionen
und sowas. Mundpropaganda und Co. Ich glaube, das wird dem Film echt schon in der zweiten Woche ordentlich.
Ich meine, er war nicht so teuer. Er hat wohl 170 Millionen Dollar nur gekostet, aber das ist halt eben auch nicht nichts. Ne?
Nein.
Und ich weiß auch noch nicht, ob ich irgendwie das so wahrnehme, dass es jetzt irgendwie so ein Hype irgendwie oder sowas gibt. Ne? Also das. Und dann wird es halt eben jetzt sehr darauf ankommen, wie Clayface abstandet, der wirklich nochmal deutlich günstiger war. Also der muss jetzt auch, der spielt nicht in so einer Blockbuster-Preisklasse mit. Und dann wird es sehr darauf ankommen, wie Man of Tomorrow halt eben ankommt und abschneidet. Und im Hintergrund spielt er dabei auch noch eine Rolle, dass ja Warner, also der Mutterkonzern von DC, der jetzt ja wahrscheinlich von Paramount Skydance übernommen wird. Dann haben James Gunn, er hat dann einen neuen Boss, der auch nochmal sich wahrscheinlich dann, wenn das halt eben jetzt alles nicht läuft, dann vielleicht auch nochmal überlegen wird, ob er das irgendwie so weiter durchzieht und ob er da weiter Geld reinsteckt oder ob man nicht doch nochmal von vorne einfügt. Und dann hätten wir innerhalb von wenigen Jahren zwei gescheiterte DC-Universen. Und das finde ich halt eben wirklich traurig, als eigentlich ein großer Fan von Superhelden allgemein, aber auch gerade von DC im Besonderen.
Also die absolute Horrorvorstellung ist natürlich, dass Supergirl jetzt ein Megaflop wird. 200 Millionen einspielt oder so. Mhm. Dann Clayface, den kann man wahrscheinlich so ein bisschen ausklammern, wird man dann am Ende sagen. Das war ja. Also, der wird dann ins, wie heißt das bei DC, Elseworld oder sowas, wird er dann reingeschoben einfach. und dann haben wir Superman 2, der abliefern muss.
Ja.
Und wenn der nicht abliefert, ich glaube, dann könnte es tatsächlich eng werden. Könntest du dir dann vorstellen, dass sie danach sagen, Zack, wolltest du nochmal? Die Leute schreien danach.
Ich weiß nicht. Ich meine, das ist ja sowas, was immer wieder irgendwie auch so als so ein Wunschtraum irgendwie.
Würdest dich verwundern?
Ich meine, wenn man sich halt eben anschaut, das ist ja sowieso der große Trend immer in Richtung Retro und irgendwie so, ne, weiß nicht, so diese Legacy-Sequel-Geschichte und sowas. Ich weiß halt aber nicht, ob das nicht nur so ein kleiner, aber lautstarker Teil der Fans ist und ob das wirklich, ich meine, ein Grund dafür, warum das Snyderverse oder warum das alte DCEU gescheitert ist, ist ja, dass diese Filme mit wenigen Ausnahmen einfach nicht erfolgreich genug waren und dann einfach nicht rund genug insgesamt halt eben sozusagen abgeschnitten haben oder nie so ein richtiges zusammenhängendes Universum geworden sind.
Ja, aber man hat ja dann doch irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, wenn dann irgendwie, also man muss ja auch sagen, das Snyderverse wurde ja auch, genau, nicht positiv, also teilweise auch nicht positiv aufgenommen, es hat ja auch viel Kritik bekommen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das inzwischen so ein bisschen gewandelt hat, also die Leute erkennen inzwischen auch die Qualitäten von Man of Steel und von Batman wie Superman, Wonder Woman war ja von Anfang an, galt es ja so als einer der besten. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal so einen Bass haben würde, wenn jetzt angekündigt wird, so Zack Snyder darf jetzt doch sein Man of Steel 2 noch drehen, irgendwie 15 Jahre später.
Seine Vision für Justice League 2 und 3 umsetzen.
So, genau. Okay. Keine Ahnung, ob da nicht dann auch auf einmal so eine Nostalgie sich einstellt, weil man muss ja auch sagen, zum Beispiel die Star Wars Prequels, die damals auch völlig verrissen wurden, die gelten ja heute als absoluter Kult, also naja, total akzeptiert, die haben sich ja rehabilitiert.
Genau, weil die Fans, die halt mit diesen Filmen aufgewachsen sind, mittlerweile auch alt genug sind, um selber eine Stimme zu haben, ne? Und halt eben nicht nur von den ganzen Fans der ursprünglichen Trilogie halt eben
und das können wir
der
jetzt
Diskurs
mal
bestimmt wird.
Auf Snyderverse übertragen.
Ja, ich meine, vielleicht muss es dann noch mal ein paar Jahre, müssen noch mal ein paar mehr Jahre ins Land gehen, aber klar.
Und es darf wahrscheinlich einfach keine 300 Millionen oder so kosten.
Ja, das wird halt einfach schwierig, ne?
Das wird sehr schwierig, ja. Ich sag mal, ich würde mich freuen, aber ich freue mich auch, wenn James Gunn weitermacht, aber so ein Zack Snyder, Spider-Man sage ich schon, Spider-Man von Zack Snyder, wow, ein Superman nochmal von Zack Snyder, da wäre ich auf jeden Fall hyped.
Weil, man muss ja auch dazu sagen, bei Zack Snyder hat er eben nach dem DC, nach seiner DC-Ära auch nicht viel zusammen funktioniert, ne? Also so dieses Netflix-Intermezzo war halt leider auch irgendwie…
Ja.
Naja, war halt leider auch nicht so vom Erfolg geküsst und vom Glück verfolgt. Und mal gucken, wie jetzt sein Last Photograph jetzt wird, ne? Und so. Ob er sich jetzt nochmal als Indie-Regisseur neu erfindet.
Mal gucken.
Ja, mal gucken. Ich weiß, also
es bleibt spannend.
Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, vielleicht ist das ein gutes Schlusswort, dass es mal einem DC-Universum vergönnt ist, sozusagen ohne größere Einmischungen und ohne zwischendurch alles über den Haufen werfen zu mischen und auch ohne eine Tragödien, die ja gerade bei Zack Snyder persönlich halt eben auch eine Rolle gespielt haben, einfach mal so ein Plan über 10 Jahre oder sowas hinweg in die Tat umgesetzt werden kann. Und dann…
Vielleicht ist das aber auch ein Problem, vielleicht darf man nicht so weit planen.
Ja.
Wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen.
Ja.
Vielen Dank auf jeden Fall an Pascal.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und dann weißt du, was nächste Woche auf dem Programm steht bei der Alternative?
Nee.
Wahrscheinlich auch nicht. Da sind wir jetzt leider schlecht vorbereitet.
Nee. Nächste Woche.
Aber es lohnt sich, das Einschalten auf jeden Fall auch nächste Woche wieder.
Oh, hundertprozentig. Also aber das klang ein bisschen besoffen, oder? Hundertprozentig.
Das ist nicht das Revival von Podcast.
Nein. Hundertprozentig.
Ja. Also. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.